This is Rock and Roll Radio.
Oh, Johnny. Es ist der 1. Mai 2008, abends 22 Uhr 15 oder so. Die 1. Mai-Demos in Kreuzberg ziehen gerade an uns vorbei. Nein, sind bisher weitgehend friedlich verlaufen, wobei wir gerade auf Spon gelesen haben, dass es Attacken gegen den Polizeipräsidenten gab, der sich in Kreuzberg mal ein Bild von der 1. Mai, von der revolutionären 1. Mai-Demo machen wollte. Aber tagsüber, wir waren so ein bisschen unterwegs, war es alles hippiesk, friedlich. Und wir sitzen jetzt hier auf unserer Waldorf und Stettler Lounge Loge und versuchen das ein oder andere Tatütata einzufangen. Wir, das sind...
Ich wollte gerade sagen, was ist mit dir denn los? Hast du?
Ich weiß auch nicht.
Haben wir einen neuen Sponsor?
Haben
wir einen Sponsor? Plötzlich hier Fakten. Ja, sehr schön, hallo.
Hallo. Sprechlich Podcast mit Tanja und mit
Johnny.
Guten Tag. Bis gerade gab es auch noch total furchtbare Hippie-Musik zu hören, aber da lief das Aufnahmegerät noch nicht.
Das war keine Hippie-Musik.
Nein, das war so Hudeli-Hudeli und Bong-Bong-Bong, was weiß ich. Irgendeine multikulturelle Mischung.
Ja, aber das kam tatsächlich hier vorne von dem Wir haben alles, von der Wir haben alles. Döner, Wok. Steinofen, Pizza. Ja, natürlich. Das hatten die im letzten Sommer auch, erinnerst du dich?
Ach stimmt, ja, da haben sie dann aber ihre Rockbands
spielen. Die haben dann immer Live-Musik draußen. Achso, okay. Und das hatten sie heute auch, glaube ich, zur Saisoneröffnung. Heute ist Saisoneröffnung für alles. Gestern war auch schon Saisoneröffnung. Saisoneröffnung des Freilichtkinos Kreuzberg, wo wir gewesen sind.
Und stimmt, wir haben uns diesen 1. Mai-Film angeguckt, der ganz nett ist.
Genau, von, weiß ich nicht, bei 5 Sternen. Zwischen, ja, würde ich auch sagen, am Ende 3 leider. Zwischendurch habe ich gedacht 4.
Ja.
Kann man sich auf jeden Fall ganz gut angucken.
Ja, es gibt vor allen Dingen in der ersten Hälfte, die mir ja besser gefallen hat, gab es ein paar echt sehr nette Gags.
Die erste Hälfte ist definitiv besser.
Ja.
Das war gestern Publikumspremiere in diesem Freilicht. Ist es Freilicht oder Freiluftkino? Ich glaube Freiluftkino. Wie auch immer.
Da ist beides Freilicht und Luft.
Genau, und alle waren da.
600 Leute, ne?
600 Leute.
Sagte der eine, es gibt hier in Kreuzberg ein ganz schönes Freilichtluftkino, Freiluftlichtkino. Und ja, da sind wir so im Sommer dann immer ein, zwei Mal. Und gestern hat es eine Premiere von 1. Mai von dem Film.
Was ich übrigens... Entschuldige?
Nee, ich war fertig. Ich wollte gar nicht jetzt so groß auf den Film
eingehen. Wo du gerade auf das Kino eingehst, das gibt es nämlich tatsächlich schon ganz lange. Und ich fand es dann super ärgerlich, ob der Tatsache, dass erstens wir haben eine Premiere, eine Filmpremiere, es sind irgendwie Schauspieler, Regisseure, alle sind da und sind voller Erwartung. Und einer der Eigner des Kinos hat dann nichts Besseres zu tun, als in seiner Eröffnungsrede in Anführungszeichen zu betonen, welche Firmen all dies möglich gemacht haben, also erstmal die Sponsoren zu nennen und zu betonen, wie schön das jetzt alles geworden ist, seitdem sie den Saustall übernommen haben sozusagen, was ich ganz ärgerlich finde. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, was diese ganzen Urkreuzberger immer ärgert, weil ja, es ist jetzt schöner, es sind viel schönere Liegestühle da. Vielleicht haben sie auch die Toiletten mal geputzt, ich habe keine Ahnung, ein bisschen an der Tonanlage gedreht. Und ein bisschen was investiert oder investieren lassen, dank der Sponsoren. Trotzdem haben sie sich in ein gemachtes Nest gesetzt. Und auch Kreuzberg wird immer schöner und immer schöner. Und da kommt halt das Geld, fließt da rein. Das ist irgendwie ein Bezirk, der auf jeden Fall im Aufschwung begriffen ist. Jetzt da halt das Geld dorthin kommt und man belächelt all die, die irgendwie immer noch hartnäckig da sitzen vor ihren Antifa-Cafés und so und muss aber dabei bedenken, dass auch die im Grunde genommen verhindert haben, dass diese ganzen wunderbaren Altbauten zum Beispiel einfach abgerissen wurden, weil zu Hausbesetzerzeiten standen die alle leer und weil die abgerissen werden sollten. Und dann sind die Hausbesetzer da rein und man konnte sie halt nicht mehr abreißen. Und im Grunde hat man es denen zu verdanken. Ich will jetzt hier... Verstehst du, was ich meine?
Ja, natürlich verstehe ich,
das ist das ärgerlich, was vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder 15 Jahren, als dann die ersten besseren Läden in Anführungszeichen aufgemacht haben, rund um den Heinrich-Marianen-Platz und so weiter, und die regelmäßig entglast wurden, fand man das natürlich auch ätzend, weil man dachte, komm ey, jetzt sind Leute, die hier endlich mal versuchen, ein bisschen Kohle reinzubringen und den ganzen Bezirk ein bisschen aufzuwerten und ihr macht denen das Geschäft kaputt, aber... Das war halt mal irgendwie ein anderer Bezirk. Und man hat ganz viel darum gekämpft, dass er so bleibt, wie er jetzt im Grunde genommen ist. Es wäre ein komplett anderer, bin ich mir relativ sicher, wenn er nicht diese Vorgeschichte hätte.
Ja, natürlich. Und es ist immer, ich finde das ja sehr, sehr schwierig. Also man muss sowas einfach mit Fingerspitzengefühl machen und sowas muss irgendwie homogen wachsen. Das Problem,
das tut es ja eigentlich auch.
Eigentlich ist das...
Ich bin jetzt nur drauf gekommen, wie gesagt, durch diese Eröffnungsrede, weil mich das geärgert hat. Also insbesondere ob der Thematik des Films im weitesten Sinne. Also es geht um Kreuzberg, es geht um im weitesten Sinne um die Kreuzberger Autonomen und um die 1. Mai... revolutionäre 1. Mai-Demo.
Wobei alles mit einem sehr, sehr, sehr zwinkernden Auge. Also.
Ja, absolut. Trotzdem fand ich das total fehl am Platze. Also im mehrfachen Sinne. Ja, aber ich glaube hauptsächlich deswegen, weil es ist eine Filmpremiere und dann habe ich was anderes zu tun, als dem Publikum erstmal zu erzählen, wem sie jetzt alles zu danken haben.
Ja, was du nicht gesagt hast, ich finde, das muss man schon nochmal dazu sagen. Also er hat sich halt hingestellt und hat gesagt, ja, viele kennen das Kino hier, also dieses Open-Air-Kino noch von früher. Und da war es dann irgendwie schmuddelig und dann haben sich viele gesagt, da gehe ich nicht mehr hin, aber jetzt seit 4 oder 5 Jahren machen wir das und sehen Sie mal, wie schön das geworden ist. Und also er hat so direkt die Vorbesitzer, die es halt im Grunde genommen, die es halt eröffnet haben und überhaupt erst aufgebaut haben, irgendwie so ganz merkwürdig diskreditiert. Und das, also das muss man dazu sagen, dass er da direkt Bezug zugenommen hat, finde ich. Und das war halt irgendwie ätzend. Das muss nicht sein. Also es ist ja schön, dass da jemand sich Mühe gibt und vielleicht auch von mir aus ein bisschen Sponsorengeld reinkriegt und deswegen das von mir aus auch nochmal aufwerten kann. Aber ja, ansonsten alles, was du gesagt hast. Das ist trotzdem sehr, sehr schwierig. Also Kreuzberg war halt früher ein Mauerbezirk, ein Randbezirk. Und deswegen hat man sich halt auch lange nicht drum gekümmert, beziehungsweise hat es irgendwie auch verkommen lassen, absichtlich oder weiß ich nicht. Und jetzt ist es mitten in Berlin, jetzt ist es das Zentrum und da drängt natürlich auch das Geld hierher. Und das muss nicht immer schlecht sein, weil auf der anderen Seite einfach alles so immer zu lassen, wie es ist und nichts zu investieren, weil man vielleicht auch nichts investieren kann, halte ich auch für falsch. Also irgendwie ist so ein... Wenn ein bisschen Geld reinfließt, schon auch gut und das muss sich auch weiterentwickeln. Ja, aber es muss halt homogen passieren und nicht plötzlich alles wird Eigentumswohnung und die soziale Struktur verändert sich komplett. Das funktioniert auch nicht. Was jetzt nichts mit diesem Kino zu tun hat, sondern eher mit dem, was du sonst so erwähnt hast.
Ja, ich bin nur deswegen drauf gekommen.
Ich hab's schon verstanden.
Ich weiß.
Aber trotzdem schwer, finde ich, weil ich es ja auf der anderen Seite auch... durchaus auch klasse finde, wenn Altbauten zum Beispiel, wenn die saniert werden, wenn die vorher total runter sind und da echt über so gar nichts geht und du eigentlich dem Gebäude beim Verrotten zusehen kannst. Und dann kann ich auch verstehen, wenn jemand Geld investiert und das saniert und irgendwie wieder instand setzt.
Das hieß ja damals nicht umsonst Instandbesetzung.
Schon klar. Was ja vielerorts auch funktioniert hat. Mhm. Wobei man jetzt, finde ich, die besetzten Gebäude von damals, die damals dann Pachtverträge oder Mietverträge oder so, sogar Kaufverträge bekommen haben, inzwischen sind die auch schon wieder ziemlich runter.
Ja, aber teilweise. Natürlich, du musst ja trotzdem irgendwie weiter sanieren und weiterhin Geld reinstecken und dann ist wahrscheinlich irgendwann mal Ende.
Mhm. Und irgendwann hast du vielleicht wieder die umgekehrte Situation. Die Leute sagen, warum lasst ihr eigentlich das Haus so verkommen?
Weil es mir gehört.
Na, das haben die Vorbesitzer auch gesagt.
Ja, aber haben darauf spekuliert, dass sie einfach den Boden teuer verkaufen werden. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn ich sage, das ist mein Haus, in dem lebe ich. Da habe ich mal reingesteckt, was ich konnte, und jetzt kann ich irgendwie nicht mehr. Und deswegen sieht es halt nicht so toll aus wie das Haus nebenan, was von einer schwedischen, weiß ich nicht was, Firma gekauft wurde, die erstmal die Regenrinnen verzinkt haben.
Vergoldet.
Ja.
Ich glaube nicht, dass es damals um den Boden ging. Ich glaube, dass viele Leute gedacht haben, dass es sich... Also es gab ja unterschiedlichste Gründe, warum Häuser nicht mehr bewohnt waren.
Ja, es waren immer vorneweg, standen immer die Spekulationsvorwürfe.
Na klar.
Wo ich jetzt natürlich nicht genau weiß, ob das da in jedem Fall gestimmt hat, wie auch immer. Aber das war auf jeden Fall immer ein großes Thema.
Ja,
dass
sicher,
man die Spekulanten raushalten will.
Genau, ich glaube aber, naja, jeder Hausbesitzer ist ein Spekulant in gewisser Hinsicht. Also niemand kauft ein Haus, weil er das Haus so hübsch findet und dann für plus minus null da gerne nette Leute drin wohnen lassen will, sondern wenn jemand ein Wohnhaus kauft, dann möchte er damit auch Geld verdienen. Ist doch logisch.
Ja, aber natürlich müssen die dann erstmal leergeräumt werden, im Sinne von, du lässt die Mietverträge auslaufen, setzt keine neuen Mieter rein, machst an dem Haus nichts mehr, sodass es irgendwann tatsächlich mehr oder weniger unbewohnbar ist, sodass auch der letzte Trotzkopf dann irgendwann seine Klamotten packt und da rausgeht. Und dann denkst du dir so, und jetzt schaufle ich hier ordentlich Kohle rein und danach kriege ich das 370-fache an Miete oder reiß den ganzen Batzen ab und baue hier weiß ich nicht was hin.
Genau, ich glaube,
Supermarkt.
Darum ging es, glaube ich, hauptsächlich, dass ein Abriss und Neubau unter Umständen günstiger gewesen wäre.
Genau. Und deswegen danke, dass die ganzen Altbauten noch stehen. Mhm. Trotzdem komisch, wie sich dieser Ruf Kreuzberg von Kreuzberg nach so vielen Jahren, wo eigentlich überhaupt nichts mehr ist hier, echt immer noch hartnäckig hält, oder?
Wie überhaupt nichts mehr?
Naja, das ist ja schon lange kein linker Anarcho-Bezirk mehr.
Naja, aber immer noch weitaus mehr als andere Bezirke.
Das stimmt. Oh, da, guck mal, gegenüber.
Eieieiei. Mit Blaulicht.
Mit Blaulicht.
Und durch die Schritttempozone mit 80.
Die Polizeiwagen.
Ja, wer soll sonst mit Blaulicht hier durchrasen?
Da.
Und da sitzen wir hier irgendwie in unserer, jetzt nicht gerade hochsanierten, aber okayen Altbauwohnung auf dem Balkon und gucken dem Tatütata zu. Ist auch dekadent, statt auf der Straße zu sein.
Du, ich wäre da jetzt ehrlich gesagt ganz gerne allein. Unsere Babysitterin ist schon da und deswegen müssen wir leider hier bleiben. Ich weiß gar nicht, ob sie da ist. Wahrscheinlich nicht.
Es ist trotzdem immer wieder, wir haben gestern und heute auch eine Menge Flugblätter mitgenommen und so. Und das ist schon immer wieder, was mich einfach so verzweifeln lässt, ist diese unglaubliche Diskrepanz und Schwarz-Weiß-Haltung auf allen Seiten irgendwie. Das funktioniert so einfach nicht. Also es hat natürlich bestimmt auch mit meinem Alter zu tun. Ich habe das früher auch schwarz-weißer gesehen als heute, aber ach, es nervt schon, auch in diesen Flugblättern, da wird auch alles Mögliche behauptet und einfach so hingestellt und also von den Dingen, wo man es dann weiß, das stimmt einfach nicht. Also entweder Zahlen oder Behauptungen. Und es ist nach wie vor auch, trotz aller eher Sympathie, es ist trotzdem auch Schwachsinn, wenn ich hinschreibe, Kampf dem
imperialistischen
Krieg.
Was?
Kampf dem Krieg.
Nee, Krieg dem imperialistischen Krieg oder irgendwie sowas.
Nee, Kampf dem Krieg stand da. Ein Flugblatt fand ich super, da stand drauf, wir sind ziemlich unzufrieden.
Genau, und das war von irgendeiner türkischen Antifa, oder?
Weiß ich nicht. Hast du ja vergessen, siehst du, Werbung wirkt doch nicht.
Doch, ich bin mir ganz sicher, weiß ich nicht, ob türkisch oder arabisch, auf jeden Fall
hat mich
der Humor überrascht. Ich hoffe, das war lustig gemeint. Doch war es, ne?
Ich weiß nicht, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, Humor
war einfach nur schlecht übersetzt.
Wir sind ziemlich unzufrieden, fand ich jedenfalls okay.
Aber dann, wenn du dann irgendwie den Demozug siehst, der die revolutionäre 1. Mai-Demo, die dann irgendwie durch das Maifest zieht. Und natürlich hoch die internationale Solidarität brüllt, aber dann nur
haben
eine...
Eine
Frau irgendwie auf einem Wagen. Und ansonsten schleppen sich da alle hinterher. Der Zug ist irgendwie super klein. Rührt es mich trotzdem im Herzen, geht's dir nicht so? Denn natürlich so unrealistisch manche Forderungen sein müssen, so wenig, so schwarz-weiß die Denke manchmal ist, wünscht man sich doch mehr Wut, gerade bei den jüngeren Menschen. Und abgesehen davon, auch wenn es noch so unrealistisch ist, also vielleicht muss ich ja ganz viel fordern, um wenigstens ein bisschen zu bekommen. Und wenn ich an die 68er denke, auch da ist irgendwie ganz viel Bullshit geredet worden, aber trotzdem hat es was bewirkt. Also zumindest, wenn ich an Frauenrechte denke. Und vieles mehr. Am Ende hat es ja doch wenigstens ein bisschen was gebracht. Und wenn ich heutzutage in jeder verdammten Supermarktkette irgendwie meine Biomilch und meinen Bio-Apfel kaufen kann, ist auch das im weitesten Sinne eine Spätfolge davon. Findest du nicht?
Ich finde das auch. Ich meine, ich lebe ja nicht ohne Grund hier in diesem Bezirk auch. Also ich glaube inzwischen sogar, ich könnte kaum noch woanders irgendwie leben, weil ich diese Mischung hier extrem genieße. Also es würde mir, glaube ich, auf den Keks gehen, wenn es nur in eine Richtung ginge, aber gerade diese Mischung aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Religionen auch und aus verschiedenen sozialen Verhältnissen finde ich nach wie vor angenehm. Manchmal nerven mich Dinge, aber...
Ja, aber das meine ich nicht, sondern ich meine
ja, ich wollte da auch noch drauf eingehen.
Die Wut in ihrem Ausdruck, also...
Ja, aber... Ja, grundsätzlich ja. Trotzdem glaube ich, dass... Ich halte immer inne, weil ich immer gleichzeitig noch überlege, ob das so eine Altersfrage ist. Und das ist ganz bestimmt auch. Also ich kann diese Wut nach wie vor komplett nachvollziehen. Ich finde sie auch wichtig, aber ich weiß nicht, ob sie tatsächlich noch irgendwas bewegt. Ich glaube, um Dinge zu bewegen, braucht das extrem viel Energie in ganz anderen Bereichen, in viel kleineren Bereichen. Also ich glaube nicht, dass 1. Mai-Demos und Aufzüge und von mir aus Krawall irgendwie, ich glaube nicht, dass das wirklich irgendwas bewegt. Ich glaube, das ist inzwischen irgendwie so blöd eingependelt und so ein klares Spiel mit klar verteilten Rollen, da ist doch auch kein Überraschungsmoment mehr, da schreibt doch auch keiner drüber. Es gibt hier Leute, die so unzufrieden sind, dass sie so viel Wut mit sich rumtragen, sondern es, also jetzt kann man natürlich auch über die Rolle der Medien dabei noch streiten.
Genau, aber das war doch immer so. Die Medien interessieren sich ein Kack, solange es hier nicht irgendwo brennt. Und wenn ich an die große mediengeeignetste 1. Mai-Demo 87 erinnere, wo Kreuzberg zeitweilig ein abgesperrter Raum war, wo man die Polizei so rausdrängen konnte, dass über, weiß ich nicht, also einen Tag, ich weiß es jetzt nicht genau.
Ja, 4-5 Stunden, glaube ich.
Da einfach keiner mehr reinkam. Nee, ich glaube, das war länger. Du hattest irgendwie die Mauer im Rücken, das war ganz gut. Und den Rest haben die irgendwie nach vorne ziemlich lange abgesperrt. Ich glaube, das war schon ein ziemlich außergewöhnlicher Ausnahmezustand. Wie auch immer, aber mit Ursache dieser Unruhen war die damalige Volkszählung, die ich heutzutage für lächerlich finde. Ich habe da irgendwie neulich, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, mir diesen Volkszählungsbogen nochmal anzugucken.
Durch Vorratsdatenspeicherung, den ganzen Kram, dass man das mal so ein bisschen verglichen hat.
Ja, genau. Und wenn ich das vergleiche mit dem, was man heutzutage, also das war ja damals vom gläsernen Bürger zu sprechen, hahaha. Und also im Vergleich zu dem, zu den Plänen, die wir jetzt sehen und lesen und nicht, auf die wir nicht reagieren oder zumindest nicht in dem Maß. Offensichtlich provoziert es nicht mehr so sehr, wie es damals provoziert hat.
Allerdings gab es War das die Volkszählung? Also ich denke gerade über den Zusammenhang dieser 87er 1. Mai-Demo.
Es gibt ja immer so Initialzündungen.
Ja gut, also das hat vielleicht mitgeschwungen. War das 87?
Ja.
Ja? Ich kann mich daran erinnern, ich war da ja sehr jung. Wie alt war ich in 87, 23? Naja gut, nicht mehr so jung, aber das habe ich ziemlich bewusst mitgekriegt. Und soweit ich mich erinnere, war das tatsächlich ein Thema in der ganzen Bevölkerung und auch in den Medien. Mhm. Also es war auch, zumindest meine ich zu erinnern, dass es in den Medien keineswegs so war, dass die alle hinter der Volkszählung standen und das befürwortet haben. Wobei das ist ja auch mit der Vorratsdatenspeicherung nicht so. Aber das war richtig fettes Thema, anders als jetzt diese ganzen elektronischen
Sachen.
Ja,
aber tatsächlich deswegen, weil sich innerhalb kürzester Zeit, ich weiß nicht, wie viel hundert... Bürgerinitiativen dagegen zusammengeschlossen haben. Ich glaube, hätte es die nicht gegeben, wäre das nicht so ein Thema gewesen. Denn die Volkszählung von 87, die ist ja modifiziert worden. Die von 83, die wurde ja tatsächlich auch ob der Proteste niedergelegt und wurde dann vom Verfassungsgericht als nicht rechtens befunden. Aber ich glaube, das hätte das Verfassungsgericht auch nicht beschlossen, wenn es nicht davor schon, wenn es keine Kläger gegeben hätte.
Ich habe, anders als jetzt bei der Vorratsdatenspeicherung, habe ich das damals natürlich auf der ganzen juristischen Ebene und so überhaupt nicht verfolgt. Also, sondern, und ich glaube, es war die 87er dann, wo man tatsächlich an der Tür, also ich meine, das waren halt völlig unelektronische Zeiten. Die sind halt wirklich zu dir nach Hause gekommen. Die standen irgendwann vor deiner Tür mit diesem Bogen und haben gesagt, guten Tag, wir sind von der Volkszählung.
Und ja, nee, ich habe den per Post bekommen.
Nee, bei mir standen die vor der Tür. Und dann hast du die nach Hause geschickt, hast gesagt, mach ich nicht. Und dann hast du halt irgendwie so einen Mahnbescheid mit Androhung von juristischen Konsequenzen und so gekriegt. Und irgendwann hat man dann so gesagt, okay, muss man jetzt scheinbar doch machen. Und dann hatte man halt noch die Möglichkeit, falsch ausfüllen und so. Wobei ich mich daran erinnere, dass ich dann den Bogen auch eigentlich ziemlich lächerlich fand und dachte so, das müssen die doch sowieso alles haben. Also ich fand es eher...
Nee, hatten sie eben nicht, weil erstaunlicherweise waren die Ergebnisse dann, so fragwürdig sie, glaube ich, waren, doch recht überraschend. Also was ich auch merkwürdig fand zum Beispiel, dass die Volkszählung dann ergeben hat, dass es in vielen Orten bis zu sechsstellig mehr Einwohner gab als zuvor geschätzt. Oder sagen wir fünfstellig, aber keine Ahnung. Also ich denke, weiß nicht, wenn du so mit 15.000 Einwohnern von einer Stadt wie München oder was daneben liegst, ist schon eine ganze Menge.
Das Merkwürdigste finde ich, dass man dann später diese Volkszählung durchaus nachvollziehen konnte. Also dass es durchaus demografisch sinnvoll ist, bestimmte Zahlen genau zu kennen.
Ja, aber wo ich denke, hör mal, wofür haben wir denn diesen ganzen Bürokratieapparat? Ich dachte, hier wird sowieso jeder verdammte Furz von mir gespeichert. Oder also das kann doch nicht angehen, dass sie nicht wissen, wer hier in dieser Stadt lebt.
Naja, wie gesagt, damals war das ja alles irgendwie wirklich noch, da nannte man das ja alles noch EDV und war wahrscheinlich längst nicht so... so vernetzt und so leicht machbar wie heute. Nur hast du dadurch natürlich heute auch an ganz andere Möglichkeiten. Also ich meine, wir kommunizieren nur noch elektronisch, also jetzt abgesehen von persönlichen Treffen, aber alles andere, Telefon, Mobiltelefon, Internet, ist halt alles irgendwie wunderbar kontrollierbar und speicherbar. Und diese Situation hatte man damals natürlich nicht.
Du hast aber doch trotzdem Melderegister gehabt. Du wusstest doch...
Ja, aber da sind trotzdem die Zettel durch die Gegend geflogen, die Akten auch noch hin und her getragen worden. Und da passieren natürlich viel leichter menschliche Irrtümer und Fehler und ein Zettel, der irgendwo liegen geblieben oder runtergefallen ist.
Ja, aber ehrlich gesagt, diese Zettelwirtschaft habe ich doch immer noch. Daran hat sich doch nichts geändert, oder? Also die Zettel werden dann möglicherweise als Computerdaten umgewandelt. Aber auch allein innerhalb dieses Prozesses sind ja schon menschliche Versagen möglich. Insofern weiß ich nicht, ob es das jetzt so bringt. Wie auch immer, verstehe ich irgendwie nicht, dass der Unmut der Bevölkerung sich doch so in Grenzen hält. vielleicht gibt es andere Wege inzwischen.
Sehr schwierig.
Ich meine, die Vorratsdatenspeicherung ist ja auch erstmal vereitelt worden.
Naja.
Ohne dass Müllcontainer gebrannt haben.
Ja, das ist halt, ich glaube ja fest, also ich glaube natürlich an einen Widerstand und auch einen Kampf in Anführungszeichen. Ich glaube nur, dass sowas wie ziviler Ungehorsam und so viel, viel mehr erreicht als die brennenden Mülltonnen oder Autos, die ich trotzdem nachvollziehen und verstehen kann. Also auch, dass sich so eine Wut mal entlädt. Aber ich fand es schon immer albern, schon immer, das zu einem verabredeten Zeitpunkt zu machen und dann aber auch im Heimatbezirk sozusagen.
Das ist ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch Grund des Maifestes, dieses Straßenfestes, was halt veranstaltet wurde. Seit wann macht man das?
Seit 2, 3, 4 Jahren oder so?
Nee, ich glaube schon länger sogar. Um eben das zu vermeiden, um zu sagen, nee, hier wird nur nicht nur demonstriert und entglast und verbrannt, sondern wir feiern es hier, um unseren eigenen Bezirk zu schützen, um unsere eigenen Wohnungen und Läden und Autos zu schützen. Und Fahrräder. Fahrräder, die heute, wie wir gerade gelesen haben,
auf den Polizeipräsidenten geschmissen wurden. Fahrräder,
da kann man mal sehen,
Hunde.
Wie gut die aufgeräumt haben. Da gab es nicht mehr viel zu werfen. Genau. Autonome warfen ihre Hunde auf den Polizeipräsidenten. Und prompt kläfft einer da hinten. Nicht schlecht.
Ja, ich rede mir auch immer ein, dass es durchaus, also in einem der Flugblätter stand zum Beispiel, dass halt, dass sich nichts verändern wird, solange die Produktionsmittel halt nach wie vor in Hand der Kapitalisten sind. Und das ist halt immer so ein Punkt, wo ich denke, das sind sie natürlich im Großen immer noch, natürlich. Also die Produktion, die Großproduktion ist nach wie vor in den Händen derjenigen, die sie sich leisten können sozusagen. Aber wir haben ja inzwischen völlig andere Produktionsmittel als noch vor 20 Jahren. Und deswegen sehe ich ja immer auch noch die Arbeit, die wir tun, irgendwie als Teil einer zumindest, weiß ich nicht, also vorsichtig mit so großen Begriffen, aber ich denke, dass das, was man halt selber tun kann und selber seine Meinung irgendwie so weit wie möglich verbreiten kann und zur Diskussion stellen kann, ist auch ein kleiner Teil davon. Das hat natürlich wenig revolutionären Charakter vielleicht, aber ich denke, dass Blogs als Ganzes, also als Masse, schon auch einen Teil dazu beitragen, in Sachen zum Beispiel jetzt Vorratsdatenspeicherung und allem möglichen Kram.
Ja, es ersetzt auf jeden Fall den Kopierer, den du normalerweise gebraucht hättest, um Handzettel, Flugblätter, wie auch immer zu verteilen. Auch ziemlich wenig da heute, ne? Ich glaube, ich habe 3 oder 4 Flugblätter mit nach Hause genommen, mehr nicht. Normalerweise musste man dafür nochmal einen extra einen gesonderten Rucksack mitschleppen. Den Hacken-Porsche am besten.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mir auf den Keks geht oder was mich zweifeln lässt. Da gibt es irgendwie verhärtete Fronten. Da gibt es klare Welt- und Feindbilder, die natürlich auch alle stimmen. Und die sind aber schon auch irgendwie, also auf einem Flugblatt, was ich heute in die Hand gedrückt kriege, steht wirklich haargenau das Gleiche wie auf einem Flugblatt vor 20 Jahren. Jetzt kann man natürlich sagen, hat sich ja im Großen und Ganzen auch nicht viel verändert.
Es sind die Trotzkisten.
aber...
Haha.
Ja, ich fand's auch lustig.
Entschuldige, jetzt habe ich dich rausgebracht.
Ja, ist egal.
Was wolltest du denn sagen?
Dass da ganz viel Schwachsinn drin steht. Leider. Und dass man auf der einen Seite irgendwie aufruft zu einem Gemeinsamen und wir alle und die Menschen stehen im Mittelpunkt und auf der anderen Seite werden aber so klar Feindbilder gezeichnet und auch ganz klar zu... ist okay. Ganz ruhig. Schmeiß gleich mein Fahrrad, du. Also da ist genauso viel Hass und Aggression drin, wie das, was man der Gegenseite vorwirft. Und ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
Ja, so, ich meine, teilweise, du hast ja irgendwie auch klare Feindbilder. Wenn ich sehe, irgendwie in Nürnberg und Hamburg, lassen die die NPD aufmarschieren? Hör mal, geht's denn?
Noch dazu am 1. Mai.
Ja, eben.
Naja, geht's denn, solange die NPD nicht verboten ist, darf auch die NPD eine Demo machen, ja. Das ist halt, ich meine, da kann man doch dann nur froh sein, wenn 6.600 Leute als Gegendemonstranten in Hamburg auflaufen gegen 1.100 NPD-Sympathisanten.
Die dann wieder diejenigen waren, die die Flaschen geworfen haben.
Nee, zumindest was ich gerade so auf die Schnelle gelesen habe, waren wohl auch die NPD-Anhänger sehr aggressiv und haben diese Polizeikette durchbrochen. Und aber manchmal denke ich, das ist doch auch alles super, weißt du? Also wenn wir jetzt schon vom Kapital reden und so, das Kapital arbeitet weiter. Das geht irgendwie in Sachen Immobilien, US-Immobilien, irgendwie den Bach runter und dann bewegt sich die Börse und keine Ahnung, und sie spielen da ihr Spiel. Und dann hat man einmal im Jahr in Kreuzberg und vielleicht noch in Hamburg und in diesem Fall in Nürnberg, da sind dann die Rechten und die Linken und die hauen sich dann und dann gibt es Verletzte und dann setzen wir da auch einen Haken, wir sind alle miteinander beschäftigt. Im Grunde muss man doch auf einer viel höheren, also auf der einen Seite auf einer kleineren Ebene Dinge tun und auf der anderen Seite dann wieder auf einer viel höheren. Es wäre doch eigentlich viel spannender, sich wirklich mit diesem Kapital tatsächlich so zu beschäftigen, dass man tatsächlich jetzt Einfluss drauf haben, ist natürlich irgendwie größenwahnsinnig, aber dass man da vielleicht hier und da zivilen Ungehorsam beisteuern kann oder so. Aber vielleicht schließt sich das aus, ich weiß es auch nicht.
Ja, und da, aber da... finde ich, bist du ja dann doch wieder in Kreuzberg. Und da musst du ihnen ja doch recht geben, dass eine gewisse Hartnäckigkeit schon dafür gesorgt hat. Einen Bezirk zu einem politischen Fleck zu machen.
Ja, das auf alle Fälle. Das meinte ich auch vorhin mit der
Und viel lokaler kann es ja nicht sein.
Nee. Das ist ja super. Und trotzdem musst du, egal ob du hier deine Dönerbude hast oder dein Shiatsu-Zentrum oder was weiß ich, in dem Moment, wo du versuchst, irgendwie innerhalb des kapitalistischen Systems, in dem wir sind, irgendwie dein Kram halbwegs auf die Reihe zu bekommen, unterliegst du genau denselben Spielregeln. Die musst du dann nicht bis zum Kotzen durchspielen und du musst nicht irgendwie gucken, dass du mit deiner Dönerbude jetzt irgendwie zur Franchise-Kette wirst und so. Das kann man alles, man kann irgendwie dabei auf dem Teppich bleiben und trotzdem musst du am Ende des Monats deine Miete zahlen und trotzdem musst du am Ende des Monats deine Familie ernähren. Weil, und bevor sich das ändert, wird wohl noch einige Zeit ins Land gehen. Aber das
wird nur, sich das denn ändern?
Ich glaube schon, dass es sich ändern wird. Ich glaube, dass... Also
jetzt mal als Frage an dich. Du musst es ja wissen.
Wieso muss ich es wissen?
Nein, musst du nicht.
Ach so.
Ja, aber du schürst natürlich Erwartungen, indem du sagst, bis sich das ändern wird. Das impliziert ja, dass es sich ändern wird insofern.
Ja, ich glaube, dass es sich ändern wird. Ich glaube schon, dass wir... Ich weiß nicht, ob wir das noch erleben... Aber ich glaube, dass sich im Laufe der nächsten Jahrzehnte viel ändern wird und ich glaube, dass sich der Kapitalismus in gewisser Hinsicht selber auffrisst. Ich weiß nur noch nicht so richtig, was danach kommt oder wohin es sich entwickeln kann und das ist tatsächlich das auch genau, was mir fehlt auf allen Flugblattseiten, dass ganz klar ist, wogegen man ist, aber mir fehlt das wofür. Im Grunde genommen, und da bin ich dann wieder... bei den Gesellschaftern, bei der Aktion Mensch irgendwie, die ja auch eine Riesenorganisation und da steckt auch viel Geld drin und so weiter. Aber diese eine Kernfrage, die die immer stellen, die am Anfang hat man da überhaupt nicht drauf geguckt, weil Aktion Mensch und so. Aber die Kernfrage, die sie stellen, nämlich in welcher Gesellschaft wollen wir denn leben, die ist doch genau die richtige. Das ist doch genau die richtige Frage. Und sich allein nur für sich diese Frage zu beantworten, ist so unglaublich schwierig, dass man damit überfordert ist. Also klar, die Eckdaten, die kann jeder sagen. Ja, ich möchte keinen Frieden und dass alle gesund und glücklich sind. Aber ich finde halt immer, es ist so leicht zu sagen, wogegen man ist, aber es ist so schwer zu sagen, wofür man ist. Und das ist, ich finde, inzwischen finde ich, ist die viel spannendere Frage und die viel größere Herausforderung, ganz klar zu formulieren, wofür ist man und wie kann ein Zusammenleben von vielen, vielen Menschen in Großstädten auf engstem Raum funktionieren, ohne dass dabei Leute vor die Hunde gehen.
Ja, aber glaubst du denn tatsächlich, dass, das finde ich einen sehr hehren Gedanken, dass das, dass der Kapitalismus den Sozialstaat am Ende retten wird? Weil das glaube ich eher nicht. Ich glaube eher, dass möglicherweise...
Der Kapitalismus frisst sich selber auf. Nicht gesagt, dass er ihn retten wird.
Ja, aber wodurch wird denn das passieren? Also möglicherweise dadurch, dass der Leidensdruck erhöht wird, weil die Weber weben so lange ihr eigenes Hungertuch, bis es gar nicht mehr geht. Und dann gehen sie auf die Barrikaden.
Ich habe natürlich von der Börse nicht wirklich Ahnung, aber ich glaube, dass da noch richtig viel crashen wird. Was dann irgendwann auch nicht mehr durch irgendwelche Tatütata-Maßnahmen zu retten ist. Und ich glaube, dass auch die juristische Seite in Sachen Großkonzerne sich noch zuspitzen wird. Also was man da so im Ansatz sieht irgendwie, sei es Siemens und VW und diese ganzen Geschichten. Ich glaube, da werden wir noch viel mehr erleben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und in Amerika sieht man es teilweise schon, dass Top-Manager plötzlich irgendwie im Knast sitzen. Ja. Ich glaube, es werden viele Leute viel Geld verlieren. Also viele Leute, die viel Geld haben, werden sehr viel Geld verlieren und vielleicht dann an einer ganz anderen Ecke plötzlich landen, als sie vorher waren. Im Grunde ist doch die Wut vieler Leute basiert doch auf einem ganz naiven und romantischen und trotzdem richtigen Gedanken, nämlich diese große Frage, es gibt genug für alle, warum haben nicht alle genug? Also warum funktionieren Systeme im Westen nur durch die Armut anderer? Warum sterben Millionen Menschen, obwohl es genug zu essen für alle gibt? Also so diese ganz naiven, wo man irgendwie sagen kann, ach ja, Hippie-Scheiße und weiß ich nicht was. Aber es sind ja korrekte Fragen. Es ist ja völlig, völlig zu Recht. Und da landet man dann natürlich irgendwann dabei, weil es Systeme sind, die anders sonst aus den Fugen geraten würden. Diese ganzen Schuldenberge von Drittweltländern und. Und auf der anderen Seite hast du dann irgendwie, wenn Leute wirklich was tatsächlich da was bewirken und sei es Schuldenabbau und so weiter, wie zum Beispiel einige Künstler, das sind dann aber auch gleich Idioten, weil, ach ja, der Bono, der kann ja gut reden. Ich meine, da stehen Zahlen dahinter, hinter der Arbeit, die die Leute machen.
Ich weiß jetzt gerade nicht, wo du hin willst.
Weiß ich auch gerade nicht. Meander gerade durch meine Gedanken.
Ach. Okay, ist bewilligt.
Nein, was ich sagen will, ist, dass die Wut oder Trauer und Unzufriedenheit vieler Leute im Kapitalismus auch daher rührt, dass sie sagen, ja, das ist alles irgendwie, uns geht's relativ gut, aber warum muss es dafür anderen Leuten so unglaublich schlecht gehen? Das ist einfach nur, das, damit mag man nicht leben.
Ja, also jetzt nochmal naiv einfach reingeworfen, weil mir da, jetzt hast du natürlich auch in Berlin irgendwie zum Beispiel, um mal wieder lokaler zu werden, Leute, die total reich sind und Leute, die total arm sind und die Stadt ist aber überschuldet bis zum Get-No. Ich glaube, daher ruht doch so ein bisschen die Unzufriedenheit, dass du dich fragst, wie kann das angehen, dass die Stadt hier kein Geld für nix hat, dass irgendwie privatisiert wird, was man nur privatisieren kann. Die kloppen hier irgendwie, verkaufen hier Land, verkaufen irgendwie, privatisieren ehemals öffentliche Institutionen. Oder was heißt Institutionen, aber öffentliche Betriebe. Und ich habe davon aber nichts. Und auf der anderen Seite sehe ich halt, wie halt die Stadt verkauft wird, und zwar gekauft wird dann von Menschen, die offensichtlich total viel Geld haben. Wie kann das angehen, dass die Verteilung einfach so ungerecht ist? Also was macht ihr denn mit diesem ganzen Geld?
Ich fände das ehrlich gesagt grundsätzlich überhaupt nicht schlimm, dass es Leute gibt, die sehr reich sind und Leute gibt, die arm sind. Ich glaube, dass ich finde das per se nicht schlimm, wenn die Leute, die arm sind, darunter nicht leiden.
Das tun sie ja auch nur in der Relation zum Rest. Also im Grunde genommen kann sie ja auch... könnte ich jetzt mal kurz provozierend in den Raum werfen, dass man hier schon auf recht hohem Niveau leidet. Weil im Grunde genommen, ich meine, natürlich muss hier niemand leiden oder hungern oder du kommst ja irgendwie halbwegs über die Runden. Aber trotzdem steht dem natürlich immer noch das andere gegenüber. Und das ist das, was sich unzufrieden werden lässt. Weswegen du dich irgendwie klein und unnütz fühlst und nicht mehr Teil der Gemeinschaft.
Jein, weil ich glaube, dass also es gibt, das ist immer sehr, sehr schwierig darüber zu reden, weil es gibt natürlich also erstmal brauchst du eine Chancengleichheit, ne? Da sind wir bei der Ausbildung und beim Bildungssystem und so weiter. Also es muss eine gewisse Chancengleichheit geben, aber selbst die sichert nicht, dass es allen gleich gut geht. Weil es gibt verschiedene Interessen, es gibt verschiedene Motivationen, es gibt verschiedene Talente und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich Menschen, die werden reich.
Ja, und es gibt verschiedene Herkünfte.
Und es gibt verschiedene Herkünfte, genau. Und deswegen rede ich von Chancengleichheit. Das heißt, wenn ich es irgendwie schaffe, eine halbwegs annähernd faire Chancengleichheit für alle hinzukriegen, dann habe ich schon mal viel erreicht. Auch da denke ich, dass wir auf einem relativ hohen Niveau sind, trotz aller Dinge, die zu verbessern sind und so. Aber ich glaube, das ist in vielen, vielen Ländern der Erde viel, viel schlimmer. Es ist aber auch immer egal, weil es geht nicht um die Relation, sondern um das eigene Lebensumfeld erstmal. So, also nehmen wir mal an, irgendwie der erste Schritt ist eine Chancengleichheit, sodass halt deine Herkunft erstmal nicht dein gesamtes Leben bestimmen muss, sondern dass du halt auch die Chance hast, da was dran zu drehen und zu verändern. Ehrlich gesagt, sehe ich das bei mir zum Beispiel ganz egoistisch jetzt mal aus meiner eigenen Sicht. Beide Eltern, keine Akademiker, irgendwie Schule bis zur 10. Klasse, immer Arbeiter gewesen. Und ich bin jetzt auch kein Akademiker, aber zumindest irgendwie, weiß ich nicht, habe ich andere Chancen gehabt? Muss man einfach so sagen? Und wo wollte ich hin? Okay, also Chancengleichheit.
Dass du Abi hast.
Genau. Und also eine Chancengleichheit muss natürlich gegeben sein. Und dann wirst du trotzdem immer Leute haben, die auch eine Wahl treffen. So, das Einzige, was du doch vermeiden musst, ist, dass Leute vor die Hunde gehen. In dem Sinne, dass, weiß ich nicht, durch Unglücksfälle, durch Pech, was weiß ich, was alles dazu führen kann, dass du musst trotzdem die Möglichkeit haben, Teil der Gesellschaft zu sein und nicht am Rande der Gesellschaft zu leben.
Ja, aber das finde ich, das ist der erste Angriff, das steht und fällt ja, das darf einfach nicht mit dem Abitur oder mit dem Schulabschluss überhaupt irgendwie stehen und fallen, weil irgendwie heutzutage, du musst ja Abitur machen. Ich bin ja jetzt noch nicht so wahnsinnig alt, aber ich weiß, bei uns war das ganz klar. Es gab irgendwie Hauptschüler, es gab Realschüler und es gab Abiturienten. Und für jeden war nach seinem jeweiligen Schulabschluss gab es was zu tun. Das ist aber nicht mehr so. Für Hauptschüler gibt es nichts mehr zu tun. Das heißt, einen Hauptschulabschluss zu machen, das kannst du irgendwie in der Pfeife rauchen. Deswegen geht da auch keine Sau hin und deswegen soll das auch ganz zu Recht abgeschafft werden.
Genau.
Und unter dem Aspekt finde ich dann auch die Gemeinschaftsschule einen guten Gedanken.
Ja, und das Ding ist halt, wenn sich die Arbeitswelt ändert und wenn sich die gesellschaftlichen Strukturen ändern, zum Beispiel, dass halt irgendwie die Nachfrage oder der Bedarf an dass du quasi nur noch Fachkräfte brauchst oder so, dann muss sich das Bildungssystem halt mit ändern. Und das Problem ist, dass sich manche Dinge schneller ändern, als man hinterherkommt, glaube ich. Also Bildungssystem anpassen, das macht man halt mal nicht eben in einem Jahr.
Ja gut, aber so viele Führungskräfte, wie du Schulabgänger insgesamt hast, wirst du nicht brauchen.
Genau, und deswegen glaube ich ja, dass die wahre Revolution in dem Bereich stattfinden muss, dass wir eben nicht mehr alle arbeiten müssen. Also ich glaube ja, dass dieses Festhalten an der Vollbeschäftigung totaler Irrsinn ist. Sondern man muss sich doch fragen, kann man nicht auch leben, indem es eben keine Vollbeschäftigung gibt?
Ja, trotzdem musst du den Leuten was zu tun geben. Ich glaube, es ist irgendwie wichtig, dass du den Leuten, dass jeder eine Verantwortlichkeit hat.
Genau, es gibt.
Und Teil der Gemeinschaft ist.
Ja, aber zu tun gibt's genug. Zu tun gibt's überall. Und zu tun gibt es genug. Das Problem ist, dass es gibt.
Ich vermisse, gerade in diesem Augenblick dachte ich, ich vermisse was. Und dann dachte ich, ich vermisse das Schnarchen. Und dachte, wo ist denn der Hund? Wo ist denn der Hund?
Keine Ahnung. Ist jetzt zu kalt wahrscheinlich. Ich glaube, man muss sich Gedanken darüber machen, wie eine Gesellschaft funktioniert, auch wenn nicht alle arbeiten. Arbeiten im Sinne von irgendwo angestellt sind und da irgendwie einer Tätigkeit nachgehen, weil, wenn man doch mal ganz ehrlich ist, es gab, oder guck dir die DDR an, irgendwie, da haben alle Arbeit gehabt. Und was haben sie gemacht? Stupiden, also nicht alle, aber viele Leute haben total stupiden Kram den ganzen Tag gemacht und das ist doch kein Leben. Also damit muss ich jetzt gar nicht auf die DDR konzentrieren. Genauso, weißt du nicht, meine Mutter hatte auch eine Zeit lang am Fließband gearbeitet. Das ist doch, ich meine, das will man doch nicht. Sondern man macht das doch nur, weil man da irgendwie sein Gehalt bekommt und weil man einen Job hat. Und eigentlich ist es doch gut, wenn Menschen sowas nicht mehr machen müssen.
Okay, aber dann habe ich ja sofort den...
Tja, und da brach dann unser... Quasi, als wir genau formuliert hatten, wie die Welt zu retten sei.
Als ich sagte, da hätte ich ja jetzt mal direkt den Vorschlag.
Ja, da brach dann, als wir gerade die Datei auf den Rechner überspielten, plötzlich der Ton ab. Weil die Speicherkarte voll war. Da kann man mal sehen, diese imperialistische Kapitalisten-Scheiße, die wir hier benutzen, bringt's überhaupt nicht. Ja? Wir hätten in der Stunde, in der wir jetzt hier an der Technik quasi scheiterten, hätten wir lieber mal rausgehen sollen.
Vor allem, weil ich jetzt überhaupt nicht mehr, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was für einen tollen Vorschlag ich hatte. Ist das nicht ärgerlich?
Ich hab's auch
überlegt. Ich meine, ich mache ja diese Podcasts nicht nur für die Leute. Ich mache das ja auch, um mein eigenes Gedächtnis zu unterfüttern.
Halbwegs auf Trab zu halten.
Nee, eben nicht. Um mein Gedächtnis zu entlasten sozusagen, so, damit genau. Ich das dann quasi alles mal wieder nachhören kann.
Genau, das musste raus. In dem Moment, wo es raus war, haben wir gedacht, okay, Weltrettung. Es stand quasi auf unserer Web 2.0 To-Do-Liste ganz oben. hatten wir schon als completed abgehakt.
Ich nehme an, es ist zensiert worden, ehrlich gesagt.
Das kann natürlich sein, dass Störsignale gesendet wurden. Scheiße. 43 Jahre Arbeit im Arsch.
Ja, jetzt müsst ihr euch irgendwie mit so einer halbgaren Kacke hier zufrieden geben. Es tut mir auch leid, ich bin aber trotzdem nicht bereit, jetzt die letzten 3,5 Stunden zu rekonstruieren. Ich kann jetzt auch nicht mehr. Ich bin jetzt leer.
Ja, ich auch. Durch. Aber wir setzen das um ab morgen, wenn wir uns wieder dran erinnern.
So, zur Sonne, zur Freiheit und...
Wenn nichts dazwischen kommt.
Tschüss.
Tschüss. Sorry, es war tatsächlich die Speicherkarte voll. Damn. I live by the river.